der große Gesamtzusammenhang der Tage, zu der wir zusammengekommen sind, lautet ja Einheit hinter den Gegensätzen. Noch vor einer Woche, zu diesem Zeitpunkt, war ich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes stimmlos, lag da nieder infolge einer schweren Grippe und einer Kehlkopfentzündung, was sich dann auch auf die Stimme ausgewirkt hat, wurde freundlich gepflegt von meiner Lebensgefährtin, versehen mit Apis Belladonna und zur Wiederaufrichtung Meteoreneisen, hatte ich dann einige Injektionen im Laufe der Woche bekommen und freue mich, dass ich jetzt hier überhaupt stehen kann vor Ihnen. Das hat eine Besonderheit mit sich gebracht, nämlich dass ich mir dachte, ausgerechnet in dieser vorherangegangenen Woche werde ich mich vorbereiten auf diese Tagung. So wie ja gestern Abend die beiden Herren schon seit einem halben Jahr im Dialog miteinander sind, wie sie das auf der Parkbank mit Hermann Hesse machen könnten und auch Ulla ihr Manuskript hatte, doch das fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Dazu dachte ich, nicht weiter schlimm, du hörst dir diesen ersten Tag an, die ersten beiden Vorträge von Ulla und von diesem Hugo Weber, der jetzt sein Abitur macht, und schreibst dann am Freitag so ein bisschen dein Manuskript. Dann wurde ich gestern Abend freundlicherweise angesprochen, dass Hugo Ulla hat nicht in Erscheinung tritt, sondern dass ich mich jetzt hierher an diese Stelle stellen darf. Mit der Bemerkung, ganz nonchalant, von dem lieben Gottfried Matthias, kein Problem, du hast ja beim anderen Vortrag schon mal dein Manuskript in den Papierkorb geworfen, beim Vortragssaal, du kriegst es hin. Dann musste ich zu ihm sagen, lieber Gottfried, das ist noch viel schlimmer, diesmal habe ich erst gar kein Manuskript mitgebracht. Wir werden das aber jetzt sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes aus der Situation heraus kreieren, aus dem Vortragstitel, aus dem Gesamttitel der Veranstaltung. Einheit. Die Einheit hinter den Gegensätzen. Einen ersten Gegensatz machen wir ja hier schon auf als Redner. Nämlich zwischen mir und Ihnen steht eine Grenze. Dieses Podium. Und das zeigt ganz klar an, diese Grenze. Hier steht jemand, der hoffentlich was zu sagen hat, ein sogenannter Redner. Und hier sitzen ganz viele andere Menschen, die hoffentlich ihren Beitrag durch die Kunst des Zuhörens mit hinzugeben. Diesen Gegensatz zwischen Redner und Publikum, das man ja als Polarität kennzeichnen kann, kann manchmal etwas verhindern. Kann verhindern, dass der Redner als ganzer Mensch gesehen wird. Es kann auch leicht dazu verführen, dass man sich an so einem Pult festhält. Aber stellen Sie sich vor, wir hätten hier nicht diesen Gegensatz, nämlich den Gegensatz zwischen Ihnen als Publikum und uns hier vorne als Redner. Und das machen wir jetzt für vielleicht mal so 20, 30 Sekunden, indem ich mich kurz hinsetze ins Publikum und das mal auskoste, wie das wäre. Sie sehen, wir hätten ein kleines Problem. Vielleicht hat der eine oder andere schon von Ihnen gedacht, wie viel von seinem Teilnehmerbeitrag er zurückwandern wird, wenn ich länger hier sein werde. Aber das kleine Problem ist sozusagen der Gegensatz, den wir hier aussteuern müssen, ist auf der anderen Seite der Gegensatz zwischen einer Funktion des Redners, die auch etwas verdeckt. Eine Funktion verdeckt immer etwas, egal ob ich Funktionsträger in der Politik, in der Wirtschaft oder im akademischen Feld bin. Der ganze Mensch ist in der Regel nicht sichtbar, sondern derjenige, der eine Funktion als Redner, als Professor, als Politiker hat, ist bis zu einem gewissen Teil, soweit er sich im Rahmen seiner Funktion sichtbar machen kann oder sichtbar machen will, sichtbar. Alles andere, wie der gute Michael, den ich zwar hier noch nicht erblicke, gestern Abend gesagt hat, also alles das, was unter dem Zwerchfell liegt, ist zum Beispiel nicht sichtbar. Jetzt kann man sich natürlich allerdings davon lösen. Es gibt dann ein Problem mit der Technik, dass jetzt die Technik schauen muss, wie sie mich aufnimmt. Aber auf der anderen Seite gibt es die Chance einer ganz anderen Beziehung und Wahrnehmung. Sie werden auch festgestellt haben, würde ich hier stehen bleiben, hätte diese Dame ausgerechnet hier vorne ein eminentes Problem, mich zwar reden zu hören, aber mich nicht wahrnehmen, sehen zu können. Also wir hätten keinen Augenkontakt zum Beispiel. Und jetzt in dieser Position hier, denke ich, haben wir alle einen vollen Kontakt miteinander. Ich habe für heute, gestern Abend, als eben dieses Spontane auf mich zukommen war, kannst du nicht morgen schon einspringen, hatte ich so aus ein paar Büchern, die ich so mit eingepackt hatte, ohne ein festes Konzept, einfach mal so ein bisschen was thematisch passendes, Morgenlandfahren, Glasperlenspiel, das Tagebuch und da kann man schon Zeichen am Weg. Hatte ich einfach einige Fotokopien heute Morgen gemacht. Ich habe auch noch von einem vorherigen Vortrag, jetzt auf dem Weg hierher in Zürich, ein paar Dias dabei. Und dann dachte ich mir, du machst es so, wie wenn ein überraschender Besuch kommt. Vielleicht kennen Sie die Situation, plötzlich klingelt es an der Tür und Großtante Erna mit Neffe, Cousin, Nichte steht da, 4 bis 5 Mann und schaut sie ganz groß fragend an, ja, hast du meinen Brief nicht bekommen? Sie wagen ein zaghaftes Lächeln und überlegen vielleicht, ob es besser wäre, dazu zu schweigen. Es ist Abendessenszeit, jetzt können Sie auch nicht sagen, ja, tut mir leid, ich war nicht vorbereitet, sondern jetzt müssen Sie in der Küche sozusagen die Schränke aufmachen und Sie schauen sozusagen, was habe ich gerade da im Haushalt und womit könnte ich hier sozusagen eine Mahlzeit kochen. Und wir haben ja hier so einiges, vielleicht werden wir zu diesen Dias kommen, vielleicht kommen wir aber auch gar nicht zu den Dias und ich zeige sie erst dann in meiner Arbeitsgruppe. Aber wir haben neben uns selbst hier mitgebracht ja auch einen Raum und eine Raumwahrnehmung. Und die kann man durchaus mit einbeziehen, ganz spontan. Wir haben ja hier Gegensätze oder wir können Gegensätze schaffen. Dann kann man das hier bewegen. Voilà. Wir können Gegensätze schaffen mit den Mitteln, die uns der Raum gibt. Das wäre noch schön mit den Technik.
Schlüsselschieben.
Voilà. Wir haben hier einen Gegensatz. Das ist auch nicht gut für Sie zu sehen. Voilà. Wir haben hier einen Gegensatz zwischen erleuchtet und tja, Burnout-Syndrom. Also hier leuchtet nichts. Auf jeden Fall ist eine Polarität. Hier haben wir weniger Licht und hier haben wir Licht. Und solche Polaritäten begegnen uns ja im täglichen Leben. Links, rechts, politisch gesehen jetzt, Mann, Frau. Viele dieser Dinge, die schon im Vortragsuntertitel angeklungen sind. Und wir gewöhnen uns dran, dass wir bestimmten Zuständen bestimmte Orte zuordnen. Das heißt, wir erwarten nach einer gewissen Zeit, dass das jetzt, wenn wir es mit dem Licht assoziieren, aha, hier ist die lichte Seite, hier ist das Dunkle. Und so ist es auch im historischen Prozess. Wir machen unsere Zuordnungen zu bestimmten Gruppen, Religionen, Parteien, verbinden uns mit ihnen, tun der einen Partei sozusagen mehr Licht zuordnen, während die andere Partei für uns ein ziemlich düsteres Kapitel ist. Und wir beachten dabei zu wenig, dass historische Prozesse fließende Prozesse sind. Es sind Entwicklungen im Gange und infolge dieser Entwicklung kann es sein, dass 50 oder 100 Jahre später wir eine verwandelte Situation haben werden, aber wir immer noch eigentlich auf die eine Stelle, die wir uns traditionsgemäß eingeprägt haben, hier leuchtet und da drüben, da darf es eigentlich nicht leuchten, hier ist irgendwas falsch. Und das bringt uns oftmals in dieser Polarität durcheinander. Vielleicht so das Thema dieses dieser Tagung, diese Einheit, diese Verbindlichkeit zwischen diesen scheinbaren auch historischen Gegensätzen wahrzunehmen und dafür sensibel zu werden, wenn die Zeiten wechseln, die Wetterstimmungen und auch sozusagen die Lichter. Dann dachte ich mir, ich ziehe Sie ein bisschen mit ein, dass wir sozusagen zu einer Art von Gemeinschaftsprojekt kommen, dass nicht nur hier einer redet, ich werde schon noch genügend reden, sondern dass auch andere Stimmen hier mit zum Tragen, mit zum Erklingen kommen. Als ich gestern Nacht noch ein bisschen durchgeschaut habe, habe ich 9 Zitate von Hermann Hesse herausgesucht auf 9 Blättern. Das würde jetzt bedeuten, ich bräuchte spontan 9 von Ihnen, die bereit wären, dieses eine Zitat, was gelb markiert ist auf dieser Fotokopie eines Buches, kurz vorzutragen. Wenn ich sagen würde, ja, jetzt ist das und das Zitat dran, einfach, dass Sie vielleicht kurz aufstehen von Ihrem Platz und das kurz vorlesen. Wer wäre denn dazu bereit? Halten Sie nochmal kurz die Hände oben, so gut ist mein Gedächtnis gar nicht. Das ist ja. Haben Sie jetzt nochmal die Chance, das schon ein bisschen zu studieren, dieses gelb gemarkerte, damit Sie vielleicht ein bisschen schon innerlich sich dem annähern und eine gewisse Einigkeit zwischen sich und dem Text entdecken oder herstellen. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht jemanden den Text in die Hand gedrückt, der gänzlich ihm zuwiderläuft und der jetzt sozusagen ihr innere Gebirge überklimmen muss, bevor er das Ding hier zum Tragen bringt. Ich denke, dass sonst da alle bei den Texten von Hermann Hesse damit irgendwie ein- und zurechtfinden können. Wir haben ja gestern Abend so gehört, diese Ebene des unter dem Zwerchfell, Liebe, Leidenschaft, ein Glas Rotwein, ein flottes Lied. Das ist eine Seite bei Hermann Hesse. Eine Seite, die auch sehr stark in vielen seiner Gedichte, seiner Erzählungen zum Tragen kommt, dieses verführerische Element, wo er den Kontakt zu einer Frau aufnimmt. Aber die Wahrheit ist doch viel mehr, dass das meistens etwas war, was im Seelenraum von Hermann Hesse viel stärker gelebt hat, als dass er es am Ende ausgelebt hätte. Denn es gibt ja noch eine ganz andere Seite, komplementär, eine ganz andere Polarität von Hermann Hesse hierzu, und das ist die asketische. Hermann Hesse, das darf man nicht vergessen, auch wenn er von diesem pietistischen einen starken Aversion entwickelt hat. Er hat etwas gemeinsam gehabt mit seinen Eltern, dass er auf einer ganz neuen Art und Weise sich selbst errungen hat und auch auf einer, ja, auf einer anderen Hochebene, freieren Blicken zuliebe platziert hat, nämlich dieses Pflichtgefühl. Auch Hermann Hesse war jemand, wenn Sie ihn richtig lesen, der durchaus ein starkes Pflichtgefühl, eine starke Verbindlichkeit hatte zu den Menschen und mehr noch zu der ganzen Menschheit. Und diese Selbstverpflichtung, vielleicht wäre es so richtig zu nennen, also nicht eine Pflicht, die uns aufgelegt wird, jetzt aufoktroyiert, gesellschaftlich, kirchlich, familiär, sondern eine Verpflichtung, in die ich hineintrete, wenn ich dazu reif geworden bin und erkenne, dass gemeinschaftliches Miteinander auch bedingt, dass dieses andere sozusagen unterhalb des Zwerchfelles, dass das einen Gegenpol braucht in dieser Selbstverpflichtung und dass keine Lust sozusagen ohne den Auffangrahmen der Askese allzu lange existieren kann, ohne zu zerfließen. Dass es also auch Grenzen braucht, die aber aus mir heraus selbst gesetzt sein müssen und nicht fremdbestimmt. Da gibt es jetzt irgendwo ein Zitat mit der Nummer 8, glaube ich. Ihr Kind, vielleicht, was wir das.
Geht das? Beruf ich das Schicksal in ein Amt, so wisse, jeder Aufstieg in der Stufe der Ämter ist nicht ein Schritt in die Freiheit, sondern in die Bindung. Je höher das Amt, desto tiefer die Bindung. Je größer die Amtsgewalt, desto strenger der Dienst. Je stärker die Persönlichkeit, desto verpönter die Willkür.
Die meisten von Ihnen schon erkannt haben, worauf das war. Das war aus dem Glasperlenspiel. Das war nämlich der Eid, sozusagen der Glasperlenspieler, der da bei der Aufnahme in den Orden, diesen kosmopolitischen Orden der Glasperlenspieler von jedem geleistet werden musste, auch hier von dem Protagonisten, den Josef Knecht. Da sehen Sie auch schon, da spricht sich dieses andere aus, diese Verbindlichkeit. Nicht einfach so mal heute hier und so freies Ausleben. Das gibt es auch. Ein Hesse, der über die Lande wandert, der hier eine Blume pflückt und dort ein Mädchen. Das kennen wir bei Hesse, aber dieses andere bei Hesse, gerade im Spätwerk stärker rauskommen, wie im Glasperlenspiel, das ist auch präsent. Selbstverpflichtung, Verbindlichkeit, ein Amt zu übernehmen, eine Bürde zu ertragen. Und das finden wir ja auch dann beim Ende des Glasperlenspiels, wobei ich sagen würde, beim Glasperlenspiel zuvor haben wir ja gehört, dass Hermann Hesse in den meisten seiner Erzählungen, seiner Romane, zwar ein Problem herausarbeitet, eine Problematik, auch eine innere Zerreißprobe, ja, aber er jetzt nicht eine Patentlösung dafür offeriert. Allerdings klingt am Ende seines Alterswerkes beim Glasperlenspiel schon etwas mehr an, wo er schon eine deutliche Richtung gibt, wo das Ende gar nicht so offen ist, als nämlich der Magister Ludi, der Glasperlenspielmeister, um mit diesem komplizierten Zögling, der ihm jetzt sozusagen pädagogisch überantwortet wurde von seinem Vater, einem alten Freund von ihm, um zu diesem Jungen, der am Anfang doch sehr störrisch und distanziert war, eine Verbindung herzustellen. Was tut da der Magister Ludi? Er geht, obwohl er weiß als alter Mann, dass es eigentlich nicht angesagt wäre, mit einem Sprung in das eiskalte Wasser und er opfert sich selbst. Und dies, durch dieses Selbstopfer, das er dann auch zu seinem physischen Tod führt, durch Herzschlag, Herzversagen, erregt er in diesem bislang störrischen, eher abweisenden Zögling etwas an. Das waren diese letzten Sätze, die müsste irgendjemand jetzt von Ihnen auch haben. Das muss ich nochmal, vielleicht findet sich spontan jemand von Ihnen, sonst müsste ich mir mal nach der Nummer schauen. Hat jemand diesen letzten Abschnitt? Das Ende vom Glasperlenspiel gerade. Ich fordere Unmögliches von Ihnen. Ich glaube, ich habe das gar nicht kopiert. Manchmal müssen wir auch ein paar Unmöglichkeiten an uns stellen, damit es ein Stück weitergeht zur Annäherung. Also rein frei, wo dieser junge Titus dann, wo es ihm dämmert, dass durch diesen Opfertod des Magister Ludi etwas auf ihn gelegt wurde, eine neue Bürde, in der aber schon aufkeimt, auch eine neue Würde. Aus diesem störrischen Jugendlichen beginnt hier ein langsamer Transformationsprozess. Eine Metamorphose wird hier veranlagt, wo jetzt nicht mehr durch den unmittelbaren Einfluss eines physisch repräsentanten Erziehers, fiel ja weg durch diesen Tod, auf den Jungen eingewirkt wird, sondern durch diese Tragödie eigentlich in diesem störrischen adolescenten Knaben etwas geweckt wird, was ihn zu einer tiefen Art von Ahnung, von Selbstverpflichtung, was Menschliches eigentlich ist und wozu der Mensch hier auf Erden sein könnte. Das wird durch dieses Schockerlebnis, durch dieses Traumata, plötzlich dämmert das aus. Und dann hört das Buch auf. Er schildert uns also nicht mehr die weitere Entwicklung des Knaben, aber er zeigt, dass durch das Opfer eines Menschen hier etwas angeregt wurde, etwas wachgerüttelt wird, was eine Dynamik gewinnt, die wir noch nicht überschauen können, weil an dieser Stelle das Glasperlenspiel endet. Dieses Opfer, dieser Gedanke des Opfers, den wir auch durchaus bei Hermann Hesse finden, der Gedanke der Verzichtsleistung als Ich-Leistung, den finden wir auch bei einem anderen, bei Dag Hammarskjöld. In dem Tagebuch von Dag Hammarskjöld taucht immer wieder schon in sehr jungen Jahren dieser Gedanke auf, du trittst hinaus in die Arena, dort wo Borwutz mit Ariman ringt, die alten persischen Begrifflichkeiten für der Geist des Lichtes und dann Borwutz und Ariman, der Geist der Finsternis, du trittst hinaus in die Arena bereit, Opfer zu werden. Du fichtest in diesem Kampf, sie werfen das Netz über dich, du bist gefangen, du wirst getötet. Dieser Gedanke sozusagen, dass das Leben nicht nur Party ist, sondern dass das Leben auch dieses Selbstopfer, dass man nie einen anderen abverlangen kann, sondern nur wenn dann sich selber ist, das ist etwas, was bei den beiden durchaus eine Rolle spielte. Was ihn noch verbunden hat, war auch ihr Gefühl, ihr Denken für die Menschheit. Sie finden bei Hermann Hesse zum Beispiel in dem Werk Die Einheit hinter den Gegensätzen ein Zitat, was Sie an vielen anderen Stellen auch in anderen Varianten finden können. Ich halte den Gedanken einer Einheit der gesamten Menschheit durchaus nicht nur für den holden Traum einiger schöner Geister, sondern für ein seelisches Erlebnis, also für das Realste, was es geben kann. Dieses seelische Ereignis, was der Realität vorausgeht, denn wenn wir uns in der sogenannten Realität umschauen, dann sehen wir natürlich noch wenig von Einheit der gesamten Menschheit in diesem aktuellen Ringenkampf der Kulturen. Das Schlagwort, das sozusagen seit diesem Ereignis des September 2001 die westliche Welt wie ein Virus ergriffen hat, wo man ein neues Feindbild, einen neuen Gegensatz brauchte, nachdem sozusagen der Kommunismus jetzt leider 91 weggekippt ist, mit dem Untergang der Sowjetunion, merkte man, verdammt, dieser Gegensatz, der da weggefallen ist, und jetzt steht bloß noch die Flamme sozusagen der siegreichen westlichen Welt, da wurde sehr schnell bemerkbar, dass diese siegreiche westliche Welt sich begonnen hat zu spalten. Die Europäische Union und die USA traten Mitte der 90er Jahre in heftige, oftmals verdeckte Handelskonflikte, Handelskriege, denkst du an diese Stahlschutzzölle, die die USA da plötzlich eingeführt haben, und umgekehrt auch die Europäische Union verschiedene Zölle, die gegen US-Konzerne gerichtet waren, eingeführt haben. Und man merkte, jetzt begann sich da ein Riss abzuzeichnen, der zu einer neuen Polarität hätte führen können, Europa, USA. Und um das zu vermeiden, in dem Buch The Clash of Civilizations, 95 erschienen, hat Samuel Huntington gesagt, verdammt, wir brauchen jetzt ganz schnell eine neue Gegenpolarität. Und nachdem eben der Weltkommunismus nicht mehr zur Verfügung stand, weil er eben am Boden der Niederlag, musste man jetzt andere Geister wachrufen, die diese Position einer stabilisierenden Gegenpoles einnahmen. Und diese anderen Geister hat man dann gefunden, spätestens beim 11. September, mit eben der arabischen Welt und dem Islamismus. Jetzt hat man sozusagen hier wieder ein stabilisierendes Gegengewicht in der Welt der Gegensätzlichkeit. Auch Hammarskjöld hat sich mit diesem Traum in Anführungszeichen beschäftigt, den auch der Hermann Hesse umgetrieben hat. Bei Hammarskjöld lautet das dann ein eifersüchtiger Traum, der dich nicht teilt mit anderen. Der menschengrößte Traum, der Traum von der Menschheit. Dafür gerne Tod oder Scham, wenn es das ist, was dieser Traum erfordert. Dafür, wie leicht, den anderen zu verzeihen. Wollen wir noch ein bisschen diesen Traum der Menschheit, der für Hesse zunächst mal ein seelisches Erlebnis und als solches das Allerrealste ist, was es geben kann, weiterverfolgen. Jetzt müsste es hier irgendwo ein Platz mit der Nummer 1 geben.
Wir töten, indem wir begabte junge Menschen aus Not in Berufe gehen lassen, für die sie nicht geeignet sind. Wir töten, indem wir vor Armut, Not, Schande die Augen zudrücken. Wir töten, indem wir aus Bequemlichkeit abgestorbenen Einrichtungen in Gesellschaft, Staat, Schule, Religion gelassen zusehen und Billigung heucheln, statt ihnen entschlossen den Rücken zu kehren. Man kann nicht nur Gegenwärtiges töten, sondern auch Zukünftiges. Unsere Aufgabe als Menschen ist, innerhalb unseres eigenen, einmaligen persönlichen Lebens einen Schritt weiter zu tun, vom Tier zum Menschen.
Das war, glaube ich, aus der Zeitschrift. haben wir eine Nummer 2.
Die Menschen sind Bestien, wenn kein Stern über ihnen steht.
Wir sind gerade noch die Quelle dazu. Ich habe immer Geld markiert noch.
Brief vom 15.01.1932 an Roma. Entschuldigung. Brief vom 15. Also nochmal das Ganze. Die Menschen sind Bestien, wenn kein Stern über ihnen steht. Aus einem Brief vom 15.01.1932 an Romain Rolland.
Jetzt ergänzend dazu, das war ein Literat, der wie, da kam schon ein Franzose, pardon, der wie Hermann Hesse wie als Franzose sich eingesetzt hat in diesem Ersten Weltkrieg und danach für die Völkerverständigung, insbesondere zwischen Frankreich und Deutschland. Wir werden gleich noch etwas von ihm hören, nämlich mit dem Blatt Nummer 3.
Was ich mit Rolland gemein habe, ist unsere vollkommene Abwendung von jedem Nationalismus, den wir als die größte Gefahr der jetzigen Welt erkannt haben. Es ist mir nicht gegeben, Führer zu sein und zu vielen zu reden. Ich wende mich immer nur an den Einzelnen und seine Gewissen. Etwa 1932 an Arno Steglich.
Konnten Sie das akustisch soweit verstehen? Sonst müssen wir das eventuell nochmal wiederholen, dann ein bisschen so mit verstärkter Stimmkraft. Lassen Sie ruhig Ihre Stimmen ertönen. Dann haben wir eine Nummer 4.
Ja. Mit Kopfschütteln las ich Ihren Brief. Solche Briefe bekomme ich jeden Augenblick. Irgendjemand ist so weit wach geworden, dass er merkt, dass der Welt, was der Welt bevorsteht. Und was tut er dann? Er schreibt an Thomas Mann oder an Hammarskjöld oder an Hesse. Das Weltgewissen hat keine Adresse. Sie müssen selbst etwas tun, nicht andere schicken. Brief vom Juli 1956 an Josef von Edlinger.
Im Jahr 1956, da kam er schon seit 3 Jahren UNO-Generalsekretär und Sie sehen schon, dass Hesse Hammarskjöld wahrgenommen hat. Also er nennt ihn in einem Zug mit dem Thomas Mann, den er sehr, der für ihn fast zeitweise so etwas in literarisch wie eine Vaterfigur war, der auch die Figur des Glasperlenspielmeisters Thomas im Glasperlenspiel ist, dem Thomas Mann zugeordnet. Und dann eben dieser Dreiklang, wenn die Menschen aufwachen, wenn sie sensibel werden, was in dieser Welt vor sich geht, was tun dann viele? Sie schreiben Briefe an Thomas Mann, an Dag Hammarskjöld oder an Hermann Hesse, dass doch diejenigen etwas tun sollen, um die Weltlage zu retten. Und dann sagt ihr ganz klar Hermann Hesse, es gibt kein spezielles Postfach, wo man sozusagen die Last abgeben kann durch Briefeinwurf und dann tun diese Menschen des Geistes und der Literatur die Sache dann für uns regeln, den Weltfrieden, sondern er fordert jeden Einzelnen heraus, tatkräftig selbsttätig zu werden. Dieses Wahrnehmen von Dag Hammarskjöld, den er hier neben dem von ihm vielleicht auch ambivalent, aber durchaus heiß geachteten und auch verehrten und teilweise vielleicht auch beneidenden Thomas Mann, da gibt es auch umgekehrt etwas im Tagebuch von Dag Hammarskjöld, Zeichen am Weg, tauchen auch immer wieder Begrifflichkeiten aus der Welt des Hermann Hesse auf. So zum Beispiel der Steppenwolf. Wenn Dag Hammarskjöld in den 30er Jahren schreibt in seinem Tagebuch, du kannst nicht spielen mit dem Tier in dir, ohne ganz Tier zu werden, ohne die Zartheit des Geistes zu verlieren. Wenn es still um dich wird und du in Schreck erstarrst, erkenne, dass Arbeit eine Flucht vor der Verantwortung geworden ist. Wenn du des Steppenwolfes schadenfrohen, grausamen Herzschlag hörst, dann betäube dich nicht damit, dass du die Hetze wieder suchst, sondern halte das innere Bild fest, bis du ihm auf dem Grunde nachgefolgt. Später, 1957, findet sich ein anderer Eintrag im Tagebuch, der sich auf ein anderes Werk, das Hammerschön sehr schätzte, von Hesse bezogen hat. Hammerschön selber ist zwar in Schweden aufgewachsen, aber mehrsprachig, also Englisch, Französisch und Deutsch. Sein Vater studierte in Heidelberg und in Freiburg. Die Familie war also sehr germanophil, auch während des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Da gab es eine große Tradition literarischer Kreis, sodass auch die deutschen Klassiker, Goethe, Schiller, aber auch eben Hesse, in Originalsprache bei der Familie Hammerschön gelesen wurden, sodass eben der junge Dag Hammerschön schon mit diesen Geistesgrößen, mit diesen literarischen Größen und mit ihren Konfigurationen aufgewachsen ist. Für einen, dessen Aufgabe so offenkundig das Unerhörte spiegelt, gibt es keine Entschuldigung, wenn er das Gefühl, berufen zu sein, verliert. Der Mythos hat stets den verurteilt, der sich umwendet. Daher jene Schatten über jedem Abweichen von deiner Wahl, Morgenlandfahrer. Anspielung von Dag Hammarskjöld auf diesen Orden, auf diesen kosmopolitischen Bund der Morgenlandfahrer, wo Hesse schildert, wie dieser Orden, der auf dem Weg sozusagen ein Ortszug auf den Orient ist, plötzlich eigentlich aus relativen Nichtigkeiten des alltäglichen Egos beginnt auseinander zu zerfallen und sozusagen seine Mission nicht beenden kann. Und da eben dieser Aufruf, wenn du dieses Ziel, die Menschheitswerdung, wovon du ein Teil sein kannst, nicht automatisch bist, du kannst dich auch in den Gegenstrom des Nationalismus hineinstellen, aber wenn du in diesem Strom der Menschheitswerdung dich hineinstellst, dann gilt es, dieses Ziel festzuhalten. Und dann darfst du dich nicht mehr umschauen, nicht mehr fragen, was verlasse ich dafür, welche Vaterländer, ja, was muss ich opfern, auf was muss ich verzichten, sondern dann gilt es, festzuhalten an diesem Ziel, Morgenland fahren. Ich glaube, wir haben noch jetzt einen Platz mit der Nummer 6.
Das Leben als Vaterlandsloser ist kein Schleck. Aber mir war es unendlich viel lieber als die deutsche Blindheit. Die Mehrzahl meiner Freunde sind gleich 1933 emigriert, andere in den Folterkammern der Gestapo verschwunden. Und ihr habt von alledem nichts gewusst. Brief vom 1.3.1946 an Wilhelm Schuster.
Mit dem Nummer 5 schon, oder habe ich was elegant übersprungen? Ne? Holen wir nach.
Ja. Es ist kalt in der Welt, wenn man kein Vaterland hat. Aber es müssen einige von uns in dieser Kälte leben, um neue Atmosphären vorzubereiten. Aus einem Brief 1932 an Ludwig Fink.
Das ist genau dieser Prozess, den ich eben geschildert habe. Wenn man eben auf dem Weg sich begibt zu dieser Morgenlandfahrt, wenn man in diesen kosmopolitischen Brüderbund, ja, der Weltliteratur, der Weltgeschichte, der Weltmystik, Rumi, Meister Eckhart und viele Namen können ja auftauchen, auch auf dieser religiösen Seite, wenn man in den eintritt, dann muss man dafür etwas opfern, etwas aufgeben. Zum Beispiel eben ein Vaterland. Und dann wird, wie es Hesse schildert, kann es zunächst einmal kalt werden in der Umgebung, aber das ist etwas wie eine Wüste, in dem Fall eine kalte Wüste, die durchschritten und durchlitten werden muss. Wenn man sozusagen dieser Morgenlandfahrt, dieser Fahrt hin zu einem anderen Morgen, zu einem Menschheitsbund, der erst einmal als lebendiges seelisches Erlebnis in mir anwesend sein muss, der in mir Wesen, sein Unwesen, positiven Sinne allerdings gesprochen, treiben muss, damit er mich vorantreibt, einem unbekannten Ziele entgegen. Wir wissen noch nicht, wie wird sich das ausgestalten, kann sich das ausgestalten, aber wir sind zunächst einmal aufgefordert, andere Dinge zurückzulassen. Und das hat dieser Hermann Hesse gemeinsam mit Dakamaschütt erlebt, was es dann notwendig ist, zurückzulassen, um diese Morgenlandfahrt hin zu dieser Menschheitsgemeinschaft wirklich aufnehmen und durchführen zu können. Dann suche ich jetzt die Nummer 7.
Ich bin ein Leidender unter unserer Zeit, aber ich bin gewillt, sie wie eine Hölle zu beschreiten. Das Ausharren inmitten des Chaos, das Warten können, auch sie sind Tugenden auf ihrem Weg der Menschwerden. Aus einem Brief an Emma Jordan 1932.
Die 8 hatten wir schon und zum Abschluss dann die 9. Schauen Sie so ratlos an, habe ich vergessen, aufzuteilen. Gibt es irgendwo ein Blättlein, wo eine 9 draufsteht? Wenn nicht, holen wir das vielleicht nach. Wer stellt sich nochmal schnell zur Verfügung? Das Geld markiert.
Es muss dem riesigen Netz der Zusammenhänge einen Mittelpunkt geben. Von dem aus alles gewusst, alles Vergangene und alles Kommende gesehen. Das Wasser. Dies wäre der vollkommene Mensch, sich ihm anzunähern, zu ihm unterwegs zu sein. Das war der Weg der Wege, das war das Ziel. Das gab einem Leben Weihe und Sinn. Der Weg machen, die Tradition.
Das
ist ein
Gänge-Klasse. Also das Unterwegssein zu diesem einen Menschen in uns. Das taucht ja auch in der Weltliteratur immer wieder. Gehen wir an Vorgänger, zum Beispiel Wieland, der diese wenig bekannte Erzählung geschrieben hat, das Geheimnis des Kosmopolitenordens. Oder schauen Sie sich bei Goethe an, in dem Fragment, die Geheimnisse, wo Goethe den Homo Humanus beschreibt, wo er im Hochgebirge sich eine Menschenrunde treffen lässt aus den 12 Repräsentanten der verschiedenen Kulturkreise, Weltreligionen und dann in ihrer Mitte tritt jetzt ein, aber nicht der Christus oder ein anderer Repräsentant aus einem dieser Kulturkreise, sondern in ihrer Mitte ersteht auch der Homo Humanus Integralis, der Mensch, der all dies in sich entdeckt hat. Deswegen spielt der Hesse auch an im Glasperlenspiel auf den Gedanken der Reinkarnation, wenn er diese 3 Lebensläufe hintereinander schildert, dass Lebensläufe ein und derselben Wesenheit, ein und derselben Iches in verschiedenen Zeiten und Verkörperungen sind, wovon wir hier jetzt diesen Lebenslauf, einen Ausschnitt aus der Regenmacher gehört haben. Also dieser universelle Mensch, der in uns allen irgendwo steckt und versteckt ist, darum war das war eine Thematik, die Hesse Zeit seines Lebens gerungen hat. Im Zitat tönt es an, finden dann im Alterswerk, im Glasperlenspiel über die Morgenlandfahrt hinaus, im Magister Ludi, eine Art von Homo Humanus, sein Höhepunkt. Oder in der Morgenlandfahrt ist das der Diener Leo, der sich dann zunächst eingeführt wird als Diener, der, als er verschwunden ist, aus Unachtsamkeit der Restlichen, plötzlich dieser Tross der Morgenlandfahrer auseinanderbröckelt und am Ende die Morgenlandfahrt offenbart es sich, dass dieser Diener eben nicht nur ein Gepäckschlepper war, sondern dass dieser Diener, der für die anderen das Gepäck getragen hat, der geheime Meister des Ordens der Kosmopoliten und Morgenlandfahrer war. Und diese Gestalt eben des Leo, die Gestalt des Magister Ludi, des Homo Humanus, das ist etwas, dieser innere Mensch, auf dem wir alle, ob wir uns und wie weit wir uns dessen bewusst sind oder auch nicht, eigentlich hinstreben, solange noch etwas in uns lebt, was eine Art Anziehungskraft für Salutogenese, für die Voraussetzungen eines gesunden Menschseins noch in sich trägt. Jetzt zeige ich vielleicht nur den Anfang von diesem Dias, wenn man das nochmal hinten auf das Einknöpfchen drücken könnte. Da gibt es so einen Schalter.
Das haben Sie. Moment, bevor Sie was machen.
haben ja gestern Abend auch schon deutlich etwas zu dem Thema Liebe, Erotik, Anziehungskraft, Leidenschaft, Begegnung zwischen Mann und Frau, wie sie Hesse schildert und wie sie von Michael interpretiert wurde, gehört. In dieser Anziehungskraft, da kann einem etwas in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft auffallen, was sicherlich auch zu anderen Orten und Zeiten vielleicht nicht so gravierend auffallend präsent war, dass eben in der Begegnung dieser Gegensätze, und manche Gegensätze ziehen sich ja sehr an, ja, um dann zu erkennen, dass sie sich nach einer gewissen Zeit auch wieder sehr abstoßen, in der Begegnung in der westlichen Kultur, wenn sie zwischen Menschen stattfindet oder auch zwischen Mann und Frau, kann man oftmals wahrnehmen, dass dabei die Augen verschlossen sind. Schauen Sie sich mal Reklame an, wo so diese Thematik Begegnung Mann und Frau, auch diese erotisch-sexuelle, ob jetzt ein Parfüm oder sonst was verkauft werden soll, da ist. Sie werden in dieser innigen Umarmung, in der Liebesbegegnung oder einfach nur im sexuellen Triebbedürfnis meistens wahrnehmen können in der europäischen Literatur und in der Reklamewelt geschlossene Augen. Die sehen sich nicht an dabei. Spannend. Jeder ist so bei sich und bei seinem eigenen Genuss, ja, vielleicht auch, wie man es in modernen Jugendzeitschriften als Selbstoffenbarung nachlesen kann, dass man zwar mit dem Karl zusammenliegt, aber dabei an den Sven denkt und so, lässt sich viel schwerer durchführen, wenn Sie den Karl dabei in die Augen sehen müssen. Eigentlich unmöglich, geht nur, wenn Sie die Augen zumachen und sozusagen eine Schizophrenie. Sie haben zwar den Kontakt mit dem einen, aber in Ihrer Fantasie sind Sie ganz woanders. Ja. Wir werden genau draufdrücken und wir machen das mit Hilfe Namen meiner lieben Co-Referentin. Ganz unten bei Transport auf diesen Knopf drücken, den ersten oben. Klappt doch hervorragend die Zusammenarbeit. Ein anderes Bild, jetzt nicht aus der Reklamewelt, sondern aus der Literatur sicherlich, ein Buchtitel, den viele von Ihnen kennen, Männer sind anders, Frauen auch. Allein der Buchtitel hat mich schon vieles gelehrt. Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus, ich kenne auch ein paar Gegenbeispiele. Aber wiederum schauen Sie sich diese Begegnung an, die da zwar recht lustvoll und lachend geschildert wird, aber kein Augenkontakt in diesem ganzen Bereich, wie zuvor schon. Die beiden, nicht nur, dass sie nicht ansehen, sondern sie haben auch die Augen dabei geschlossen. Das steigern wir jetzt noch einmal, wenn man drauf drücken lassen. Jetzt sind wir wieder in der Reklamewelt für Unterwäsche. Und Sie sehen hier im Vordergrund die Dame mit dieser Python-Schlange und im Hintergrund eigentlich die Schilderung eines Sexualaktes. Sehr spannend, wie heutzutage Unterwäsche verkauft wird. Hat ja aber auch was Anziehendes für dieses Ausziehende sozusagen. Aber wiederum hier, Sie sehen diese geschlossenen Augen. Ja? Man ist ganz bei sich, bei seiner Lust. Das ist die Steigerung des europäischen Konsum-Narzissmus. Ja? Aber man ist nicht beim anderen. Das nächste Dia. In anderen Kulturen, wenn wir nach Asien gehen, Indien, China, da wurde es anders da gepflegt und überhaupt auch erstmal thematisiert, was bei uns ja eher tabuisiert wird. Nämlich gerade auch in der Liebesbegegnung zwischen Mann und Frau, wie wichtig es ist, dass eben nicht nur unterhalb des Zwerchfells gearbeitet wird, sondern dass auch dieser Bereich sozusagen oberhalb des Zwerchfelles nicht aus dem Augenblick verloren wird. Heutzutage hat Tantra einen ganz anderen Begriff, das darf man es so nicht mehr sehen, aber das Ursprüngliche eigentlich, das Tantra war nicht ein paar neue tolle Stellungen, sondern es war sozusagen in die Sexualität, den Geist, die Geistesanwesenheit und den anderen eben auch als seelische, geistige Wesenheit wahrzunehmen und nicht nur als Mittel zu meiner Bedürfnisbefriedigung, als ein Objekt zu benutzen. Und das gab es nicht nur im alten Indien und im alten China, sondern weitaus Unbekannte auch bei den Einweihungen im alten Ägypten. Schauen Sie sich diesen Kontakt zwischen diesen beiden an, Pharao und zwei Pharaonen, beide eingeweihte Priester, die Handhaltungen hier ganz sanft angelegt, der Blick der Augen. Also es sieht so aus, als wenn gerade alte Kulturen und insbesondere Einweihungswege wie der tantrische Asien, aber auch Einweihungsweg im alten Ägypten, diese Kunst sozusagen der Wahrnehmung des anderen durch die Augen als Spiegel der Seele, wie es Hesse und Goethe und all die anderen Literaten wahrgenommen haben und in ihren Gedichten schildern, dass das in anderen Kulturen durchaus präsent war im Bewusstsein. Das nächste Bild. Da kam er Schöld hier in der Begegnung mit Eleanor Roosevelt, der Frau des ehemaligen Präsidenten Roosevelt, war jemand, der deutlich oberhalb des Zwergfelles diese Kultur des Dialoges und im Sinne von Martin Buber, welcher einer seiner Mentoren war, der Begegnung gepflegt hat. Und zwar wirklich einer Begegnung in der tiefen Dimension mit dem anderen Menschen. Ob das bei Eleanor Roosevelt war, die als Verfasserin der Menschenrechtserklärung von 1948 sich in einer Männerwelt durchsetzen musste und das auch getan hat. Sie sehen das auch sehr deutlich an dieser Halskette, dass sich da so mancher Mann seinen Haifischzahn ausgebissen hat an ihr. Noch während sie Präsidentengattin war, hat sie neue Sozialprogramme, das war damals in den 30er Jahren, New Deal, aufgelegt. Die waren so revolutionär, dass alle Zeitungen, Nachrichtenagenturen zu ihren Pressekonferenzen, wo sie diese neuen Sozialprogramme vorgestellt hat, natürlich präsent sein wollten. Und jetzt sagte Eleanor Roosevelt, sorry, zu meinen Pressekonferenzen kommen nur Frauen rein. Es gab ein kleines Problem in den 30er Jahren. Es gab noch keine Journalistinnen und Redakteurinnen. Das waren noch eindeutig männerdominierte Berufe. Und durch diese Forderung, dass es sozusagen Interviews nur Frauen gibt und zu ihren Pressekonferenzen auch nur weibliche Journalistinnen zulässt, hat sie zum ersten Mal die großen Nachrichtenagenturen und Zeitungen gezwungen, Journalistinnen und Redakteurinnen einzustellen. Also wir merken schon jetzt, warum sich da mancher die Zähne ausgebissen hat. Und 1948 war sie diejenige, nachdem sie die Erklärung der Menschenrechte vorgelegt hat, wo zum Beispiel Paragraph 5 drin steht, Verbot der Folter, Asylrecht und hinten die sozialen Menschenrechte. Jeder Mensch hat Anrecht auf einen sicheren und seiner Persönlichkeitsentwicklung förderlichen Arbeitsplatz. Das war eigentlich in den 40er Jahren noch gar kein Thema bei Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Da hat jemand weit in unsere Zeit der multinationalen Konzerne und der Eurojobs hineingeblickt. Da wollten die am liebsten das Werk wieder verschwinden lassen. Da kam er schon, war zu diesem Zeitpunkt Gast bei der schwedischen Delegation der UNO. Er war stellvertretender Direktor des europäischen Wiederaufbauprogramms nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann geschah es, dass auf der Zuschauerbühne impulsiert und hinter den Kulissen von diesen beiden inszeniert, plötzlich Persönlichkeiten wie Albert Camus, André Breton, Abbé Pierre aufstanden, Transparente entrollten und in verschiedenen Sprachen der Welt eine Weltbürgererklärung abgaben, wo sie forderten, dass diese Menschenrechtserklärung nicht sozusagen vertagt wird, ja, sondern dass sie verabschiedet wird als Teil einer noch zu erarbeitenden Weltverfassung, dass nämlich die Menschenrechte einklagbar würden gegenüber multinationalen Konzernen und Regierungen. Also aus dieser Zeit, das war am 19. November 1948, wo diese Besetzung der UNO stattfand, wo diese beiden schon mit die Fäden gezogen haben, aus dieser Zeit kannte man sich und Eleanor Roosevelt war auch als damalige Botschafterin der USA bei der UNO eine der Persönlichkeiten, die im Hintergrund die Fäden gezogen haben, dass dieser junge Schwede, war noch relativ jung für einen UNO-Generalsekretär, Ostern 1953 dann zum zweiten Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt wurde. Aber sowas ging nur in dieser Persönlichkeitsbegegnung, wo sich befreundete Seelen, begeisterte Geister treffen, einander als Bürger dieser Welt erkennen, als Morgenlandfahrer und dann ohne große Absprachen so ein Zusammenspiel, ja, ein Zwischenspiel, Zwischenraum entsteht. Auch hier noch einmal, schauen Sie sich diese Kultur des Augenblickes, die Kultur der geistigen Präsenz an, ganz auch beim Anderen zu sein. Bisschen aber die Handhaltungen der beiden. Hier sehen wir Da Kavaschöld zusammen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Zhou Enlai. Das war 1955 und die Welt stand am Rande eines Atomkrieges zwischen China und der USA. Die US-Regierung drohte schon mit dem Einsatz der Atombombe, es ging damals unter anderem um Formosa, aber noch andere Dinge. Und Hammarskjöld hat sich eine Privataudienz bei Chun Lai geben lassen. Der aktuelle Anlass war, dass 13 CIA-Spione zum Tode verurteilt wurden in Peking. Da wurde die Drohung ausgesprochen, wenn sie hingerichtet werden, dann würden die Amerikaner ein Exempel statuieren, die Hiroshima, Nagasaki und eine chinesische Stadt den Erdboden gleich machen. Jetzt weiß man von den Chinesen, die geben nicht nach. Das ist in der chinesischen Tradition, das Gesicht zu bewahren, es nicht zu verlieren, nicht wenn jemand Druck macht, dann zurückzuschrecken. Und das hätte bedeutet, dass die Sowjetunion damals auf Seiten Chinas eingegriffen hätte. Hammarskjöld hat sich mit Chun Lai dann in einer Privataudienz im alten Peking Palast im Saal des Purpurnen Lichtes getroffen. Er kam dann zurück nach Europa. Es war günstig, es war das Jahr 1955. Hammarskjöld war 1905 geboren. Er feierte in Stockholm seinen 50. Geburtstag. Als eine Maschine landete, ohne Hoheitskennzeichen, in Stockholm auf dem Flughafen, Hammarskjöld aufs Rollfeld gerufen wurde, also mitten von der Geburtstagsfeier wegtelefoniert. Und da ging die Frachttür auf und verpackt rosa mit Glückwunsch-Telegramm von Chun Lai wurden diese 13 amerikanischen CIA-Spione als persönliches Geburtstagsgeschenk an Dag Hammarskjöld von Chun Lai übergeben. Und damit wurde sozusagen erstmal diese heiße Luft aus dieser Krise abgeschöpft und sie wurde entspannt. Wahrscheinlich die ungewöhnlichste diplomatische Lösung einer Weltkrise im 20. Jahrhundert. Noch ein Bier und dann kommt das Ende. Wiederum Dag Hammarskjöld in der persönlichen Begegnung, wo er eben solche Dinge, die andere schon für unmöglich glauben, dann möglich macht, hier in der Begegnung mit Martin Buber in Jerusalem. Und als Dag Hammarskjöld dann 1961 ermordet wird, als ein Flugzeug von westlichen Söldnern im Auftrag westlicher Geheimdienste im Kongo abgeschossen wird, da wird Martin Buber zu denjenigen gehören, die einen Nachruf nächstes Jahr auf Dag Hammarskjöld sprechen. Und in diesem Nachruf wird das Begegnungsprinzip hier von einem Künstler dargestellt, diese Begegnung zweier Menschen in der Umarmung thematisieren und wird sagen, dass Dag Hammarskjöld ein Meister des dialogischen Prinzips war, dass er so sehr in die Seele eines anderen hineinschlüpfen konnte, dass er sozusagen aus dieser Begegnung noch mehr mitnahm von Dingen, die der andere nicht formulieren konnte, die in ihm als Intentionen lebten, wofür der andere aber keine adäquate Sprache gefunden hat. Das Hammarskjöld wie intuitiv, das sozusagen beim anderen erfüllen konnte und dann für den anderen dessen Intentionen sozusagen in die Realität bringen konnte und dadurch dem anderen auch einen Selbstausdruck ermöglichte, den er ohne dieses Zusammenspiel so nicht gefunden hätte. Nach dem Tod von Hammarskjöld und von Martin Buber dann in diesem Nachruf gekennzeichnet als Geistesmensch Hammarskjöld, wo Buber sagt, wir alle haben biologisch eine menschliche Form, aber nicht alle von uns sind seelisch und geistig auch Menschen. Es gibt ungeheuer viele Raubtiere, es gibt Kaufleute, es gibt allerlei von Nationalismen, aber es gibt einige, die reifen über die biologische Gattung des Menschenbegriffes hinaus, seelisch und geistig, wie dieses Gedicht Der römische Brunnen von Konrad Ferdinand Meyer, wo die eine Schale überläuft und dann füllt sich die nächste und dann die dritte Schale. Und die reifen dann bis hin ins Geistige und man sagt, da scheint jetzt auch im seelisch-geistigen der Mensch auf. Das letzte Bier. Und das wurde dann zum Denkmal nach der Ermordung von Dag Hammarskjöld in New York, im Hintergrund des Generalsekretariats, das Hochhaus der Vereinten Nationen, wo diese Skulptur, diese Single-Form genannt, jetzt noch stärker abstrahiert. Sie sehen, was vorher eine Annäherung war von zwei Personen, die sich umarmten, wird jetzt zu einer Einheit. Da können Sie jetzt nicht mehr sehen, die eine Person hier, die andere Person da, sondern es wird rund in der Begegnung, wenn es, wie Buber sagt, eine Wesensbegegnung ist. Und dann entsteht ein Durchgang. Und er steht nicht im unteren Drittel, also unterhalb des Zwerchfells, ja, sondern er besteht hier im Geistigen, wo die Kommunikation im Kopfbereich, der Augenblick, im Kehlkopfbereich, die Ansprache an den anderen, in diesem Bereich entsteht der Durchbruch von Mensch zu Mensch.
Und hier hat sozusagen Hammerschild etwas erfüllt, wovon eben der Hermann Hesse in seinen vielen seiner Erzählungen, Gedichten immer wieder gesprochen hat, hingedeutet hat, was er seelisch erlebt hat. Das hat sozusagen Hammerschild als sein Äquivalent, ja, auf der weltpolitischen Ebene zeitweise realisieren können. Soweit zunächst. Danke für die Aufmerksamkeit.